Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Pff, ja, dann blas mir doch einen.
Meeple-Porn. Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Es ist Donnerstag, 20.15 Uhr live auf Twitch, TV, MPLPRN und für euch heute hier im Ring Chris auf der linken Seite mit der grünen Kappe, mit dem großen weißen X und Seltschuk, der halt mit seiner Hairline halt immer noch so aussieht, als hätte er sich die, würde er sich die so mit Tinte machen lassen.
Chris, wie nennen wir uns diese Folge? Wir müssen uns neue Namen geben.
Also für alle Leute, ihr könnt ja gerne mal bitte unter die nächste Folge kommentieren, wer eure Favoriten sind im Italian Brainrot Game. Denn wir haben Stefan und unseren Twitch-Zuschauern gerade mal Italian Brainrot nahegebracht. Wenn ihr es nicht kennt, macht jetzt gerne auch Pause oder hört weiter und gebt einfach mal bei Google Italian Brainrot ein und dann checkt das Ganze. Greift mal ein in das Ding. Und die neue Folge wird heißen Erkelenz Brainrot.
Also können wir uns das Namen geben? Wer bist du?
Ich bin Tung.
Stopp, das kannst du. Nein.
Du weißt okay, dann bin ich Bombardiro Chris Sosino.
Das ist crazy.
Ich bin Chuk Selchuk.
Das ist geil, Alter.
Das ist nicht schlecht. Aber grundsätzlich, Leute, das ist ein absoluter Fiebertraum. Nein, ich bin keiner davon. Ich werde mich diesem komischen Zeug nicht beugen. Ich muss ehrlich sein, ich gehe viele Scheiß und so weiter mit. Aber Leute, für die, ich kannte das überhaupt gar nicht. Das hat,
also
das,
dann gebe ich Stefan Scheiß. Smog, Stefano.
Nein, ich würde sagen, es ist Stefasino Assassino.
Leute, ihr habt keine Ahnung. Es ist anscheinend, also ich habe das gerade eben gesehen, es ist anscheinend ein Universum von den schlechtesten AI zusammen gefotoshoppt. Ein Hai mit so Nike-Schuhen und Boxhandschuhen. Also auf billigste.
Er hat keine Boxhandschuhe.
Dann haben das irgendwie. Doch, in dem einen Video hatte
er Boxhandschuhe. Ja, in dem einen Video bekommt er plötzlich Hände, warum auch immer.
Oh Mann, Dick.
Er hat das keine ist, Hände.
Also das macht auch gar keinen Sinn, auf so vielen Ebenen macht es alles gar keinen Sinn. Ja.
Stefan,
du wer von euch spricht Italienisch? Keiner von euch. Halt's Maul.
Ja, doch, ein bisschen. Bibidi Babidi.
Oha, Chris, oha, du hast Family Guy geschaut. Warte, ich löse das. Babidi, bibidi, babidi, bibidi, bu.
Babidi.
Und dann wird er immer lauter. Und
das ist wie bei Team America. Das ist auch wie bei Team America, wo der quasi, wo der eine Typ da verkleidet als Taliban dann in diese Taliban-Bar reingehen will. Und dann hier, was sagt er immer? Dörka, Mohammed Jihad. Hapa, Sherpa. Und die reden einfach mit ihm, als ob er wirklich irgendwie die richtige Sprache von denen spricht. Also wirklich, Leute, falls ihr Team America nie gesehen habt, gebt euch das mal aktueller denn je.
Ah, okay.
Geiler Film. Starten wir mit einer Film-Empfehlung.
Jetzt haben wir wirklich sehr.
Wer Team America schnell nicht gesehen hat, der hat nicht verdient, diesen Podcast weiterhin zu hören, finde ich.
Alleine bei Team America, die Erotik-Szene sagt alles aus.
Beste Leute. Sollen wir mal. So. Wollte irgendwie. Ey, pass auf. Bevor wir unseren regular Shit machen, will ich euch mal wieder sagen, wie crazy meine Woche war.
Aber dann musst du jetzt auch mal den Chris All About, den musst du jetzt auch einfach. Das kann nicht sein, dass du diese Steuerung hast und das ist, wir hören jetzt diesen Jingle nie mehr Chris und du erzählst.
Geht doch. Ah, das Ding ist so gut, Alter. Ist echt ein Banger, ey.
Oh mein, warum läuft das nochmal? Ich hab nichts gedrückt. Okay.
So.
Ja, pass auf, Leute. Ging richtig wild los. Ich hatte hier, ich weiß nicht, war das Freitagabend, glaube ich, war es hier. Da saß ich hier mit einer Freundin hier bei mir auf der Couch. Und wir haben, ich weiß gar nicht, was wir geguckt haben. Wie nennen wir es nochmal? Dive. Fang, nee, man ist da, wie nennt man das nochmal, wenn man irgendwie gerade was Neues sackt. Wenn man
neuer Hype, auf den du gerade
drauf Hype ist eigentlich das falsche Wort, aber mein neues Guilty Pleasure ist es leider, dass ich ein bisschen Trash-TV gucke. So. Und dann saßen wir hier auf der Couch und haben irgendwie Villa der Versuchung geguckt. Und Digga, auf einmal kommt was in mein Wohnzimmer geflogen, aus Richtung meines Schlafzimmers. Bro, auf einmal mit 120 km/h Umdrehung im Kreis, Junge, fliegt einfach meine Fledermaus durch mein Wohnzimmer. Und ich sitze da mit auf der Couch, wir gehen so nach unten, so fuck, hatte ich auf einmal eine fucking Fledermaus in meinem scheiß Wohnzimmer. Und die dreht und dreht und dreht ihre Runden, Alter, aber auf der Geschwindigkeit. Ich so, was machen wir, fuck. Digga, da erstmal rausgegangen, Tür zugemacht, erstmal ein bisschen Panic-Mode. Jo, erstmal an euch. Digga, was würdet ihr machen, wenn ihr von meiner Fledermaus in deinem Wohnzimmer?
Ich hab direkt gesehen, Markus hat direkt geschrieben, oh, kannst direkt alles wegschmeißen, weil die tun so, die verteilen so virale Urintröpfchen, wo so richtig kranke virologische Scheiße halt eben drin ist. Und Digga, die ist jetzt überall in deiner Wohnung, weil die war voll komplett im Panikmodus. Die ist die ganze Zeit da oben bestimmt, Digga, ich habe ja das Video gesehen, die ist 500 Mal im Kreis geflogen und hat die ganze Zeit dabei gepisst in deine ganze Wohnung.
Solange keine Fledermauspisse auf meinen Flipper gekommen ist, mir ist scheißegal, Digga. Aber also das Ding ist halt, ich habe mal vegane Superpower durch meine geile und überlegene Ernährung, dass ich auf jeden Fall nichts bekommen werde. Ich kann sogar ich hätte die Fledermaus in meinem Mund stecken können, die am Kopf lutschen können, das wäre nichts passiert, Bruder.
Ah, das ist aber auch, das ist so ekelhaft. Da müsst ihr wissen, Chris hat mir ein Video geschickt von so
Typen. Ich wusste, dass das Maximum Ekel für dich ist.
Das ist für mich das Schlimmste, glaube ich, gewesen. Da hat einer so eine tote Maus und die sind da so am Rumjoken und der hält sich die so über den offenen Mund quasi.
Und sagt dann so, imagine, ich würde die in meinem Mund
imagine. Ich würde die jetzt in meinen Mund reinfassen. Und dann kommt da einer mit so einer Nagelschere und schneidet den Schwanz von der Maus durch in dem Moment ganz schnell. Und in dem fällt die Maus, das ist so oft die offene.
Das war eine tote Maus, die seine Katze nach Hause gebracht hat. So.
Und Digga, hat die fällt ihm so in seinen Schlund hinein, einfach so. Also mitten auf so. Aber alleine, dass da einer kommt, sofort von deinen Kumpels, der eine Nagelschere am Start hat und auch noch bereit ist, sofort den Schwanz von der toten Maus durchzuschneiden.
Warte mal, okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist ekelhafter?
Alles an der Geschichte.
Die Szene mit der Maus.
Alles.
Oder Digga, die Szene, wo das Pärchen diesen Hund als Baby hier.
Wo die Kacke ins Mund fällt. Digga, Real Talk, ich habe lieber ein Stück Kacke in meinem Mund als eine tote Maus. Er
diesen Hund hoch und schaukelt den so in der Luft und lacht dabei und hahaha.
Wie bei König der Löwen macht er so.
Er fällt ihm Kacke in den Mund.
Ja, weil der Hund so ein Stück Köttel fallen lässt und er jubelt so, yeah, König der Löwen, da fällt ihm ein Stück Kacke in den Mund. Also, aber ey, so weit waren wir auch noch nicht unten, dass wir gerade mal 5 Minuten drin sind, wir reden schon von Kacke im Mund, Alter. Das ist wirklich ein neues Niveau hier.
So Zeug krieg ich geschickt hier,
crazy. Ja, auf jeden Fall, ja, ich mein, Digga, ich muss das ja weiterleiten. Ich denke mir, Junge, was krieg ich? Ja,
er hat mir das anscheinend schon mal geschickt und ich hatte das aber nicht gesehen. Er hat ja gesehen, dass ich das nicht gesehen habe und hat es mir dann nochmal geschickt und hat mir gesagt, guck dir das an jetzt.
Also, wow. Chris, ich hätte wahrscheinlich, weil ich habe dir ja dann geschrieben, ey, Chris, ist die Fledermaus raus? Und du hast ja dann geschrieben, ja, ist raus. Mein Ding wäre, ich hätte wahrscheinlich einfach das Licht ausgemacht, hätte die Tür zugemacht und hätte gewartet.
Weil dass ich einschläfe oder was?
Nee, weil ich glaube, Tiere fühlen sich vom Licht halt angezogen und im Dunkeln sieht die Fledermaus wieder, wo sie rausfliegen kann.
Hey, sind Fledermäuse eh blind und sind eh nur über ihre Organe am Steuern? Schall.
Ja, aber ich glaube, okay, stimmt.
Aber,
ja,
aber oder, nee, die oder können ja, die wenigstens, oder können die im hellen wenigstens recht. Können die ein bisschen sehen denn vielleicht so?
Die ist hinten in meinem Schlafzimmer reingekommen, durchs offene Fenster, wo es dunkel war. Im Flur war auch dunkel. Und ich glaube, dann war sie maximal überrascht, auf einmal in diesem super hellen Wohnzimmer zu sein. Es war einfach aber so.
Mal, sind die wirklich, jetzt bin ich gerade ein bisschen perplex, also sind die jetzt wirklich blind?
Ich glaube, nahezu.
Auf jeden Fall arbeiten sie mit den Schallwellen. Das weiß ich auch noch aus dem Biologieunterricht.
Die haben ganz schlechte Augen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall halt. Ja, Stefan, was hast du gemacht?
Ja, auch. Wie Sergio gesagt hat, Fenster auf, Licht aus, raus aus der Bude.
Ja, Initialgedanke war, ich habe einen Bettlaken geholt.
Fledermäuse sind nicht blind übrigens.
Ach so, okay. Ja,
viele also Fledermausarten haben sogar ziemlich gute Augen. Okay. Angepasst an Nacht und Dämmerung und alles.
Ist der Maulwurf dann blind, weil er doch auch immer dargestellt wird, so stereotypisch mit einer Brille?
Ich weiß nicht.
Okay, erzähl
weiter. Auf jeden Fall.
Auch der Maulwurf ist nicht blind, aber seine Augen sind winzig und stark eingeschränkt, Sergio.
Okay.
Ich habe auf jeden Fall dann erstmal einen Bettlaken geholt und dann dachte ich mir, ich mache das halt so wie so ein riesiger Baseballhandschuh und ich springe dann quasi einfach mit diesem Bettlaken in die Fluglinie der Fledermaus und catch die dann halt einfach so. Und
hättest
halt
du das gemacht, wenn keine Frau im Haus gewesen wäre und du wärst alleine gewesen?
Digga, dann hätte ich mich heulend in die Ecke gesetzt.
Genau, also du wolltest auf jeden Fall den Hero spielen.
Mann spielen, Bruder. Ja, Digga, was soll ich machen? Soll ich sagen, nee, mach du. Wie sagt dann auch, wir müssen jetzt reingehen, müssen das Fenster aufmachen. Soll ich dann sagen, ja, mach, okay, du, gute Idee, mach.
Aber wie ist sie denn reingeflogen?
Die kam durchs Schlafzimmerfenster, durch meine ganze Wohnung ist sie einmal geflogen.
Ach so, und dann ist sie im Wohnzimmer gelandet.
Genau. Ja, und dann bin ich halt, dann habe ich, alles klar, easy. Dann habe ich quasi wie bei Harry Potter den Unsichtbarkeitsumhang, habe ich dann über meinen Kopf geworfen, dieses Bettlaken. Und bin dann quasi wie mit so einem Geistkostüm da reingelaufen und habe dann quasi die Fenster komplett geöffnet. Und ja, dann haben wir Licht ausgemacht so und haben immer zwischendurch mal reingeloopt, aber die hat da weiter...
Macht ihr da schon nackt oder noch nicht? Weil das hätte ja nochmal so eine besondere Komik, wenn du dann quasi nackt unter diesem Tuch durchs Zimmer huschst.
Das nimmt mir gerade Ausmaße an, über die ich im Podcast nicht sprechen werde, Stefan. Ich habe ausgemacht, eine Freundin war da. Also, okay, warum, also, okay. Also hängst du mit all deinen Freunden nackt rum oder was?
Ja, ich weiß ja, wer, also ich weiß ja, dass, also es weiß ja, dass jetzt halt nicht.
Komm, der stottert auf einmal, wie auf einmal stottert.
Okay, okay, warte, ja, ich will dich da nicht reinreißen, du legst dabei drauf an.
Im Chat steht, dass es so ist, dass man das Licht ausmachen soll, alle Fenster aufmachen soll und die Fledermaus findet den Weg raus. Aber was passiert, wenn jetzt statt, dass die Fledermaus rausfliegt, drei weitere reinfliegen?
Erstmal das und vor allen Dingen, was ist jetzt passiert mit dem, was ist aus dem Typen unter diesem Bettlaken geworden, der jetzt in diesen Raum reingekommen ist, um diese Fledermaus zu challengen? Wie geht's weiter?
Also gut war schon mal, dass ich gegen Tollwut geimpft war, deswegen dachte ich mir, die kann mich durchbeißen. Nee, aber Real Talk, dann sind wir nach draußen gegangen und habe ich aus dem Auto so eine Industrietaschenlampe geholt und habe von außen quasi an das Fenster geleuchtet, weil ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass da stand, irgendwie, man soll am besten halt irgendwie dann von außen Licht auf das Fenster projizieren, damit die den Ausgang sieht.
Hätte auch sein können, dass die Nachbarn gedacht hätten, dass du vielleicht ein Einbrecher bist.
Ja, das war mir aber in dem Moment egal.
Nackter Einbrecher.
Gut, mit Laken über den Kopf. Aber das ist eine gute, das ist eine gute Überleitung. Besagte Freundin war, mit der war ich gestern noch im Kino und dann haben wir bei mir geschlafen. Bruder, ich hatte irgendeine Scheiße geträumt, ich weiß nicht was, um 4 Uhr.
Ein Overnighter, so, ihr habt quasi so einen friendly Overnighter.
Ja, geworden, ich wollte es nach Hause fahren lassen. Ja, und so.
Klassiker.
Auf jeden Fall halt. Ich
habe Cola getrunken.
Genau. Ey, auf jeden Fall, wir haben geschlafen und um 4 Uhr nachts und um 5 Uhr nachts gibt es auf einmal den lautesten Knall, den ich jemals gehört habe. Wirklich, also es war wirklich, ich weiß jetzt im Nachhinein nicht, ob es eine kleine Sprengung war, ob es irgendwie vielleicht so ein Rambock war oder ob es die Explosion einer Blendgranate war. Aber ihr müsst wissen, mein Fenster, mein Bett ist direkt neben dem Fenster, mein Fenster war offen und das Nachbarhaus grenzt halt direkt, das ist wie so ein, ich habe wie so ein U, wenn man aus meinem Fenster rausguckt, dann ist da wie so ein kleines U. Du guckst direkt auf eine andere Hauswand und rechts neben meinem Fenster ist ein Meter entfernt ungefähr, sind die Fenster vom anderen Haus. So leicht einen Meter versetzt von da oben und unten. So, also es ist halt quasi direkt Fenster an Fenster quasi. Auf jeden Fall, Bruder, es knallt wirklich Explosion. Ich werde wach und auf einmal schreit: Polizei! Polizei, alle auf dem Boden! Hände hoch! Auf dem Boden, Hände hinter den Rücken, Bruder! Auf ein Geschrei, die Geschreie, Bruder, und ich, ey, Junge, ich liege im Bett, ich denke mir, was ist denn jetzt hier los? Ich dachte erst, ich habe geträumt oder irgendwas. Und meine Freundin sagt dann auch so, jo, Alter, was ist denn jetzt hier los?
Das ist die quasi vom Friendly Overnighter zu deiner Freundin.
Ey, die Freundin, so, die war auf jeden Fall, Digga, Real Talk. Dann wurde einfach neben mir die Wohnung geswattet, Alter, aber so richtig auf mit, ich weiß halt nicht, ob die Tür eingetreten wurde und dann Blendgranate reingeworfen wurde oder ob der Knall war, weil die Tür mit einem Rambock eingeschlagen haben oder so, Digga, das war geisteskrank. Und dann war da drüben Geschrei von 5 Bullen und auf dem Boden, Hände hoch, boah, Junge, und ich sitz da, Alter, Adrenalin, im ersten Moment, weil das wirklich so laut war, weil das Fenster direkt neben meinem Fenster war. Du brauchst ja erstmal, bis du realisierst, was los ist. Yo, und im ersten Moment, ich habe erst gedacht, die sind bei mir in der Wohnung. Ich dachte, fuck, ich habe jetzt ein, zweimal zu oft ACAB bei Instagram gepostet. Jetzt swatten die mich hier, Alter.
So, oh, Umsturz.
Weil ich Staatsfeind bin oder so, keine Ahnung. Jetzt wollen die den linken Polizeihasser festnehmen oder so. Yo, Alter, dann war so Adrenalin. Da konnte ich natürlich nicht mehr pennen, Alter. Ich wusste aber auch nicht, was da drüben abging. Aber auf jeden Fall.
Was wohnen denn da für Leute neben dir, Alter?
Ich habe gar keine Ahnung. Was ist das, der Eingang, das ist so Parallelstraße quasi.
Das ist nicht bei dir im Haus.
Das ist parallele Straße, aber der Eingang von dem Haus ist in der anderen Straße, bloß die beiden Rückwände unseres Hauses
Der Chris ist in Plattenbau gezogen. Wir müssen es jetzt langsam revealen. Chris im Plattenbau und wohnt jetzt sozusagen im Deutschlandsghetto.
Ey, aber Real Talk, ey, in einer Woche erst eine Fledermaus in der Bude und dann das Swatting. Aber Bruder, ich will da, die muss da richtig reingestimmt sein mit MP, dies, das, alles. Ich glaube fast, das war eine Blendgranate oder so. Es hat sich nach einem richtigen Knall angehört. Nicht nach
also anhand von dem Geschrei hast du auf jeden Fall rausgehört, dass sie eine MP haben.
Ja, du kennst, ja, wie swattet man? Swattet man mit einer kleinen 9mm oder was? Also ich habe noch nie einen GSG 9-Trupp gesehen oder so, oder SEK, der irgendwie eine Wohnung mit einer Pistole in der Hand stürmt, Bruder.
Mit einer Pistole und 9 Personen.
Doppelt, die haben Akimbo, Bruder. Akimbo, kommt wieder rein, schön.
Machst du weiter, Chris? Ich sehe schon die Tür bei dir knallen.
Oh Gott, schau, Alter. Ja, auf jeden Fall, das war's von Chris All About, Bruder. Auf jeden Fall, bei mir war direkt eine wilde Woche, ey. Bevor wir in die Kommentare gingen, was ging bei euch irgendwas Specialiges ab, außer der ganze Brettspielscheiß, den wir hinterklären?
Wir waren letztens im Kino und haben uns den sehr raren, nicht so weit gespreadeten Stans von Eminem angeschaut.
Hä?
Ist eine Doku über Eminem und Stans. Ihr kennt den Song Stan? Mhm. Über diesen verrückten Fan von ihm, der halt ja, so komplett in seinem Film ist. Und die Doku beschreibt halt so ein bisschen seine, ja, nicht krass groß sein Werdegang, sondern eher so, wie er halt so ein hyper krasser Superstar ist. Und es gibt halt Leute, die sich halt super krass mit ihm halt irgendwie connected fühlen. Und es waren irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Personen, die halt dann ihre Story erzählt haben, wie sie zu ihm stehen und was er für sie bedeutet. Da war auch die eine Dame dabei, die den Weltrekord hat mit den meisten Eminem-Porträts auf ihrem Körper. Und der andere ist mal zu ihm ins Auto gestiegen, weil Eminem irgendwie mal mitbekommen hat, dass er so ein krasser Fan ist und so weiter. Und gleichzeitig erzählt hat Eminem über kurz und knapp über solche Erlebnisse, wie er halt zum Beispiel mit seiner kleinen Tochter, wo sie halt noch sehr, sehr jung war, irgendwie im Einkaufszentrum steht, auch also ganz normal einkaufen möchte. Und plötzlich erkennen ihn Leute und eine Schar von Menschen stürmt auf ihn zu und er bekommt eine Panikattacke, weil er Angst um seine Tochter hat und denkt, die wird jetzt zertrampelt und rennt halt wirklich in eine andere Richtung und weiß nicht, was er machen soll, weil er halt komplett am Arsch ist. Er weiß halt nicht, wohin mit sich, weil die Leute halt wirklich in einem, ja, im Affenzahn auf ihn zurennen so. Und ja, so ein bisschen die Story ist halt von den Leuten und von den Verrücktheiten, die da halt so unterwegs sind, aber alles so ein bisschen im positiven Sinne, aber gleichzeitig schon ein bisschen erschreckend, wenn man weiß, dass man halt über dem Superstar-Level hinaus ist und man kennt es ja auch von Michael Jackson und so weiter. Es sind ja Personen, die konnten ja gar nicht mehr auf die Straße. Also Michael Jackson hat sich ja nicht umsonst eine eigene Welt gebaut, weil er konnte halt nirgendwo mehr hin. Der musste sich komplett abschotten, der musste halt komplett weg von der Zivilisation, weil da ging nichts mehr. Der konnte nicht mehr raus. Und ja.
Selçuk Akamois oder was?
Tilka Mäus. Was geht eigentlich mit der ganzen Mäus-Thematik? Ich bin da gar nicht mehr so.
Oder wie hieß er nochmal? Oder Mäus war doch dieser Hip-Hop-Rap-Typ, oder?
Nächstes Thema.
Oder wie hieß nochmal? Wie heißt nochmal der immer so Hip-Hop-Interviews gemacht hat? War es Mäus oder wen meine ich?
Ja, es war Mäus, glaube ich, den du meinst. Er hat keine Interviews gemacht.
Ja, irgendwie so ein Hip-Hop, egal, scheiß drauf. Ja. Egal.
Auf jeden Fall, ich kann den Film jetzt nicht wirklich krass empfehlen, also die Doku nicht krass empfehlen, weil man hat irgendwie gedacht, es geht ein bisschen mehr um das Leben von Eminem, aber es ging eigentlich hauptsächlich um die Personen, die halt so extrem obsessed von ihm sind und so. Und ja, war aber trotzdem sehr interessant.
Okay. Stefan, was bei dir in deinem Leben wildes passiert?
Ich wollte gerade eben noch sagen, wenn du jetzt gerade so ein bisschen auf diesem Reality-TV-Scheiß bist, abends hänge ich manchmal so, Sven ist schon am Pennen, weil die immer so früh raus muss und bin nur was am Gucken und hab dann Secret Millionaire habe ich geguckt auf Netflix. Hast du das schon reingezogen?
Sag mir nix.
Das ist ziemlich nice, Digga. Das sind irgendwie so 10 Leute oder so, die werden dann von so einem Millionär in so eine Villa eingeladen und haben da dick ihr bestes Leben und so weiter und so fort. Und die haben jeder so eine Kiste. Und einer von denen, also die haben die Kiste im Zimmer und machst dann halt eben auf. Und bei einem von denen ist quasi $1 Million quasi drin. Und das sind deine 1 Million, so nach dem Motto. Aber du muss sie quasi verteidigen bis zum Ende des Spiels sozusagen, bis du als einziger Überlebende quasi halt eben sozusagen halt eben raus bist. Das heißt, du musst ständig so tun, als hättest du die Millionen nicht. Das heißt, die ganze Zeit ist ein Lügner immer unter allen drunter. Und dann werden die ganze Zeit so Games auch noch gezockt, wo dann so Leute ins geheime Zimmer dürfen. Die kriegen dann irgendwelche Hinweise auf den Millionär und so weiter. Der Millionär bekommt geheime Aufgaben, um sich zu stellen. Und abends gibt's dann wie bei Werwölfe so ein Dinner, wo dann eine Abstimmung muss halt eben, wo die Leute sich anklagen können und so weiter und so fort und dann raus sind. Extrem spannend gewesen. Da habe ich richtig gut mitgefiebert. Secret Millionaire. Habe sogar meinem Bruder empfohlen und der zieht sich sowas ja gar nicht rein. Und der hat gestern noch zu mir gesagt, boah, das war richtig fett, Digga. Das war richtig spannend. Ey,
ich glaube, wo ich jetzt am meisten Bock drauf habe, weil ich eigentlich fand das alles immer scheiße, aber irgendwie bin ich jetzt langsam so rein. Da gibt es eine so eine Reality, ich glaube, das war X on the Beach. So die meisten Reality-Leute wissen ja gar nicht, in was für ein Format sie eingeladen werden. Die unterschreiben dann irgendwas, dann sind die da, okay, dann kommst du da zwei Wochen hin und dann mit einem Reality-Format. Kommt Ex on the Beach war's, dann bist du in so einem Format und dann kommt dann deine Ex-Freundin dahin und die wissen ja alle aus anderen Formaten, wer mit wem zusammen war und die sind, die hassen sich ja alle. Und dann musst du mit deiner Ex-Freundin in einem kleinen Bett schlafen, in einem Zimmer und musst dann mit der auch noch gemeinsam immer irgendwelche Spiele machen, Alter. Und es gibt die ganze Zeit Krieg. Auf sowas habe ich Bock. Dann gucke ich das, dann sitze ich da und denke mir so, boah, mein Leben ist gut, wenn ich sowas nicht machen muss, ja. Aber andererseits, Real Talk, Leute, also wenn ihr Kontakte habt in die Reality-TV-Branche, ich hab Bock dabei zu sein, also ich mach jedes Format mit, Leute. Also egal, wo ich mich reinkriege. Ist
demnächst auch bei Harz und Herzlich am Start.
Nee, das ist ja kein Reality-Format, das ist ja was anderes. Aber ich hab Bock auf Reality-Format.
Love
ich
Island,
alles. Egal, ich mach auch unten rum, nackt, glaube ich, da rum, kein Problem. Bringt mich ins Reality-TV, Leute, ich werde euch nicht enttäuschen. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Kommentaren an, oder? Kommentaro, bombardado. Oder was sagst du, Selçuk?
Si, si.
Perfecto. Da.
Kommentare, Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Kommentare, Kommentare.
So. Sadef, unser fleißigster Kommentator, hat zur Folge 251 Selçuk der Spielverderber geschrieben. Der zentrale Punkt von Cosima Werner war, dass die Brettspielszene immer behauptet, inklusiv zu sein, während sie im Wesentlichen aus weißer Mittelschicht besteht und sie wenig bewusste Einbindung von gesellschaftlichen Randgruppen betreibt. Es wird viel über Verbundenheit und Familiarität gesprochen, aber im Normalfall ist eine Familie eher eine Runde aus sehr gleichen und teilweise sozial sehr inkompetenten Menschen. Dazu gibt es kaum ausgeprägtes Bewusstsein in der Szene, leider.
Ja, ich finde auch dieses ganze Spielen Toleranz, was die Leute sich da überall draufknallen, ihre Logos und wie Toleranz.
Aber
und
niemand
so
tut was
dafür. Halt eben so, keine Ahnung, ja, das ist auch alle, für meiner Meinung nach alles, was dafür groß irgendwie getan wird. Ich kriege da aktiv nicht so viel mit. Ich muss aber auch sagen, Inklusivität ist natürlich ein extrem, also Inklusion ist allgemein ein extrem, extrem wichtiges Thema, aber natürlich auch schwierig umzusetzen, wenn du da nicht Bock hast, da richtig Arbeit reinzustecken, weil, guck mal, ich bin mehrmals die Woche halt eben in der Behindertenwerkstatt und die Leute, die da arbeiten, Alter, die haben so ein vielfältiges Spektrum, wenn du jetzt sagst, hey, pass auf, ich möchte jetzt mit denen Brettspiele spielen, denen Brettspiele näher bringen, dass sie sich mit Brettspielen quasi irgendwie beschäftigen. Ich glaube, in keiner der Gruppen, in der ich da mal so reingeguckt habe, sind die verschiedenen Spektren so gleich, dass du quasi mit denen vernünftig ein Spiel spielen könntest, was dir selber sogar auch Spaß macht. Weil dann bist du wirklich in diesem Lehrbereich halt eben, wenn du jetzt wirklich mit Behinderten spielen willst. Ich rede jetzt nicht davon halt eben, dass wir Selçuk einladen halt eben und das ganze Ding als Inklusion verkaufen, so wie wir das hier im Podcast machen, so weißt du halt eben. Ist schon extrem schwierig, musst du Bock drauf haben. Ich habe so viele Leute schon gefragt, ja, letztens habe ich mit Stadt Erklenz gesprochen, ja, hättest du nicht Bock irgendwie hier in Erklenz auch ein Spieletreff zu öffnen und es gibt auch Fördergelder dafür und so weiter und so fort. Ich sage, die Idee ist irgendwie ganz cool, ne, dass du so ein von der Stadt geförderten Spieletreff halt irgendwie hast, wo du dich verwirklichen kannst. Aber das bedeutet auch, du musst einmal die Woche da sein, da aufschließen, da abschließen, egal wer da kommt, mich dem annehmen, mit dem zocken und dann zocke ich nachher nicht die Sachen, auf die ich selber quasi irgendwie Bock habe, sondern bin wieder in so einer verpflichtenden Rolle. Was ich immer habe, auch auf dem Digger-Wochenende, es sind 100 Leute da, einer kommt zu spät, 99 spielen schon, Und der eine muss jetzt irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde warten. Ich meine, weißt du, und ich habe schon, krieg schon einen Krampf und schlechtes Gewissen, dass der quasi nicht mitspielen kann. Das heißt, als Organisator von so einem Spieletreff fände ich es extrem schwierig, mich auch selber hinzusetzen, wenn dann irgendwelche ständig Leute kommen, weil du mit reinnehmen willst. Du willst denen ja auch, dass das gefällt und du willst natürlich auch dein Message für das Hobby und so transportieren. Ist extrem schwierig, auch was dafür zu tun. Also man muss viel Energie reinstecken. Das ist nicht quasi unmöglich, aber ist eine krassere Aufgabe. Und da musst du Bock drauf haben und Zeit für haben und Durchhaltevermögen für haben und Ruhe für haben und ein Konzept und so weiter für haben, wenn du wirklich Brettspiele inklusiv irgendwie wirklich mega krass weiter transportieren willst, finde ich.
Klingt gut. Gibt's nichts mehr hinzuzufügen.
Also es gibt, keine Ahnung, es gibt sicher auch die andere, eine andere Meinung, aber vielleicht. Also, welches von meinen Spielen, die ich im Regal habe, ist inklusiv? Keins, Digga. Also, weiß ich nicht.
Außer ist ein Insert drin, ne?
Ja, aber okay, was bedeutet, was heißt denn, ein Spiel ist inklusiv?
Ja, ein Spiel, finde ich, ist inklusiv, wenn es jeder spielen kann. Du, das ist so gestaltet halt eben, dass du das halt auch spielen kannst, wenn du, was weiß ich, halt eben eine Sehbehinderung hast oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ein Spiel, das alle spielen können.
Ja, aber ich glaube, in Cosimas, wie hieß sie nochmal, Cosima Werner?
Da ging es dann nicht um
Inklusion. Ja. Da ging es mehr um die Inklusion im Sinne von auch Leute, Gatekeeping und eben, dass halt die deutsche Brettspielgemeinschaft eigentlich halt nur aus weißen Mittel- und Hochschichtlern so auf die Art besteht.
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, das einfach so zu behaupten, weil wir da keine Fakten für haben.
Ja,
so
keine Ahnung, ich bin da.
Aber es wirkt oft so, finde ich auch.
Ja, aber trotzdem, letztendlich ist es ein Nischenhobby und du kannst Leute dafür zu begeistern, egal welche Leute es ist, ist so schon schwieriger. Und dann kommt noch hinzu, wenn du das nicht aus deiner Kindheit schon kennst, du kannst, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt alleine so, keine Ahnung, der typische türkische Mitbürger so, würde jetzt nicht, der kennt sein ganzes Leben lang Kartenspiele, aber halt mit einem Romy-Deck oder mit, also klassische Kartenspiele.
Wenn
oder
du mit Arche Nova kommst, dann hier in der Shisha-Bar, dann denkt er sofort, was ist
oder los? Oder ein Backgammon oder so, also das sind ja alles Brettspiele, aber es ist halt eine andere Kultur. Es gibt auch in der Türkei auch ein Spiel, also ein komplettes Ding, eine Fanbase. Aber trotzdem ist es halt nicht so wie in Deutschland, dass man hier hier ist man irgendwie mit Mensch, ärgere dich nicht oder mit Monopoly oder den ganzen Kram, Siedler von Catan und so weiter. Wenn wir jetzt in unsere Kindheiten gehen, ist man halt irgendwo damit aufgewachsen und das ist halt ein anderes Spielen. Also das Brettspiel-Hobby ist halt nicht. Also wenn du jetzt irgendwo auf der Messe ein geiles Schachbrett siehst, da bleibst du meistens nicht dran stehen, außer es ist irgendwas Spezielles, wo du sagst, oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber wenn, da kann sich keiner hinstellen und sagen, ich verkaufe hier nur Schachbretter und Backgammon-Ding, Schatullen, so auf die Art. Damit machst du auf dem Spiel kein Geld. So, und dann fühlt sich halt einer, der halt da in diese bunte Welt reinkommt, der fühlt sich halt vielleicht ein bisschen, viele denken ja auch, Brettspielen ist halt kindisch.
Halt, also du brauchst auch ein gewisses Maß an Fantasie, um überhaupt da selber Spaß rauszuziehen aus einem Brettspiel. So, wenn du das halt einfach nur mechanisch runterzockst, dann ist es eine Lernaufgabe und keine Spaßaufgabe.
Korrekt.
Ja.
Okay, Leute.
Also den Kommentar jetzt nochmal zum Fazit dann abzuschließen. Es liegt an jedem von uns selber, dass wir unser Hobby weiter transportieren und möglichst viele Leute davon begeistern und wie auch immer wir das irgendwie machen. Wir versuchen das mit dem Podcast, wir versuchen das über unsere Veranstaltungen, laden Leute ein, treffen denen davon, erzählen von unserem Hobby.
Und trotzdem wissen wir alle, wir sind auch in einem Alter angekommen, in dem man eigentlich weniger neue Bekanntschaften macht und diese in seinen engeren Kreis mit aufnimmt. Wisst ihr, was ich meine?
Nein, überhaupt nicht.
Stopp mal.
Du warst schon immer so.
Du bist egal, schon der Worte, Typ, der zu Hause sitzt und keinen bei sich durchs Tor reinlässt, Digga, Alter.
Stopp. Stefan, hast du einen besten Freund?
Ganz gut.
Wie oft siehst
du den?
Ja, nicht so häufig.
Ja, merkst du was? Ist ein ganz anderes Prinzip. Ich bin mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin.
Ja, aber es hält so diese. Ja, aber bei mir wohnt eine Freundin groß so richtig krank hier in der Nähe. Weißt du, also, weißt du, von meinen engsten Freunden.
Also,
so,
wohnt hier keine wenn, in der wenn Nähe. Wenn du eine Gruppe von 5, 6, 8 bis 10 Leuten hättest, mit denen du super eng bist,
ja.
würdest du dann andauernd neue Bekanntschaften schließen?
Nein,
kann ich mal jemand was dazu sagen, der nicht nur in der Theorie über das Thema reden kann, ihr Pisser?
Digga, du hast eine WhatsApp-Gruppe, wo seit 3 Jahren Leute auf dich warten, pass dass auf. Du zurückschreibst, ja, weil du also mit denen
Brettspielstinker an. Ich rede von coolen Leuten. Auf jeden Fall, pass auf. Ich habe halt viele verschiedene Hobbys und ich habe aus jedem einer Hobbys habe ich irgendwie Freunde oder halt gut Kollegen oder whatever. Und allein im Szene-Kontext, ich kann halt sagen, dass ich durch die Szene immer wieder neue Leute kennenlerne und da auch Leute bei sind, mit denen ich privat was unternehme. Ich war letztes Mal, vor 2 Wochen oder so, war ich noch mit jemandem was essen, den ich nur von Instagram kenne. Und wir sind connected, einfach weil wir beide vegan sind, weil wir beide straight edge sind, weil wir beide dieselbe Mucke irgendwie hören. Und dann haben wir über Parfüm geschrieben, weil ich hatte mir so ein paar Proben von so einem Instagram-Parfüm bestellt, hatte da was in der Story zu gepostet. Und er meint, geil, ich war auch schon überlegen. Dann habe ich gesagt, komm, lass doch was essen gehen, was veganes Snacken im Nord. Und dann bringe ich das Parfüm mit und dann kannst du mir die mal selber probieren. Dann brauchst du nicht extra die Proben stellen. Und das, ich will damit sagen, ey, für mich gibt es unterschiedlichste Gründe, warum ich immer noch mich mit Leuten connecte und neue Leute in meinem Leben lasse. Und die Szene hilft da halt sehr. Ihr seid halt, obwohl Stefan, würde ich sagen, Stefan, der hat ja auch noch viele Leute irgendwie und Stefan ist dann jemand, der.
Digga, ich lade immer und immer Leute.
Ja, weil du ein Suchtproblem hast, Stefan. Weil du ein Suchtproblem hast und Leute brauchst zum Zocken. Weil wenn du Leute verbrannt hast, dann brauchst du wieder neue Leute. So. Und, aber ne, ich mach's halt auch aus verschiedenen. Und sei es jetzt wieder, dass ich mit Matti irgendwie Inliner fahren gehe, dass ich jetzt dann irgendwie keine mit Phil was essen gegangen bin. Also ich habe durch verschiedene Hobbys, dass ich immer noch neue Leute in meinem Leben. Ja, also das hat nichts mit dem Alter zu tun, Fälschung. Ich glaube, das hat einfach damit was zu tun, wie sehr man sich isoliert. Und du bist jemand, der sehr, sehr, sehr isoliert lebt.
Nicht nur, Bro, jetzt pass auf, Alter.
Das lehnst du nicht aus dem Fenster.
Pass auf, ganz einfache Geschichte. Ich lebe nicht in Bochum, ich lebe nicht in Nordrhein-Westfalen. Ich kann nicht schnippen und sagen, hier sitzen gleich 500 Leute um mich herum, die im gleichen Alter sind. Das heißt, du hast dich in einem Dorf irgendwann mal, in meinem Fall sind wir wirklich miteinander groß geworden, du bist irgendwann mal zusammengekommen. Es sind in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 5 bis 8 Jahren sind neue Leute in meine Freundesgruppe reingekommen, die aber schon Bekanntschaften von meinen Kumpels oder von meinem Neffen oder was auch immer waren. Das heißt, die hatten es schon leicht bei uns irgendwie zu connecten und die sind jetzt sogar bei uns in der Spielegruppe. Das heißt, es sind Leute über die Jahre, meine Spielgruppe hat mit 4 Leuten angefangen, also inklusive mir. Das heißt, 3 plus Plus meine Leute.
Trotzdem lebst du isoliert, Bruder. Nur weil andere Leute, irgendwelche Leute an deinem Brettspiel schubsen.
Wie viele Leute leben in Bochum?
Tun. Ja, aber
Selchuk. Wie viele Leute leben in Bochum?
Nein.
Selchuk,
darum geht es nicht. Wenn du Hobbys, Selchuk, stopp, so, wenn du Hobbys hättest.
Du sagst mir erstmal, wie viele Leute in Bochum reden.
Wenn du auf Konzerte gehen würdest, wenn du mal in irgendeinem Sportverein partizipieren würdest, du meldest dich jetzt auf einmal beim Kickboxen an oder whatever, du entdeckst jetzt auf einmal Mountainbike fahren für dich und versuchst über irgendeine Facebook-Gruppe mit Leuten zu connecten. Wenn du Dinge unternehmen würdest, abseits von Arbeiten, Fitnessstudio und Brettspiele spielen, Selchuk, würdest du auch mal Leute kennenlernen. Du
kennst mein
Leben. Das hat nichts mit deinem Dorf zu tun.
Du kennst mein Leben.
Selçuk, du sitzt hier jede Woche mit uns. Natürlich kennen wir dein Leben.
Ja, okay, Digga, wir wissen über Selçuks Leben am wenigsten, Alter. Wir wissen alles über mein Leben, wir wissen alles über dein Leben, Chris. Und über Selçuks Leben wissen wir quasi am wenigsten. Du musst wissen, ich war Selçuk jetzt schon 2, 3 Mal besuchen. Hör mal. Du hast keine Ahnung. Du hast ihn noch nicht besuchen zu Hause, Chris. Wenn du da bist, so, du wirst behandelt, als wärst du halt eben mit von der Familie. Das ist ganz normal. Aber wenn du am Tisch sitzt, merkst du sofort so, hier ist keiner erwünscht. Alles nur, hier ist keiner. Und dann ist das so halt eben so und dann machen die so heimlich Fotos unter dem Tisch schon von dir und schicken die per WhatsApp hin und her halt eben. Ich bin froh, das Opfer, wenn er sich wieder verpisst. Haha, hast du eben gesehen, was er für einen Spielfehler gemacht hat? Bäh. Selçuk, wenn du nochmal hier einen einlädst, das ist schon, während du am Tisch schreiben, die in der Gruppe tauschen schon aus, wie die dich loswerden wollen wir.
Ja, also wer mich auf dem Digger-Wochenende gesehen hat, wer mit mir schon gequatscht hat, der weiß ganz genau, dass ich open-minded bin. Aber wenn es um meine enge Freundesgruppe geht, da bin ich halt komplett in meinem Film drin und da komme ich auch nicht mehr raus. Also da bin ich schon eigen vielleicht.
Ja, ist doch vollkommen okay.
Also da kann ich die Kritik nicht annehmen. Aber das, was Chris, wie Chris das darstellt, ist das, als würde ich isoliert leben und nichts und niemanden in meinem Leben sehen, außer Arbeit, Fitnessstudio und meine Brettspiele.
Weil der Chris solche Gerüchte über dich in die Welt setzt, wäre eigentlich doch ganz geil, wenn ihr euch jetzt noch bis Oktober fit macht und ihr dann im Kickboxen nebeneinander antretet. Chris geht die ganze Zeit zum Kickboxen und selbst du einfach nur ganz normal zum Training weiter.
Real Talk, ey, ohne Scheiß, wir müssten eigentlich Wetten annehmen von unserer Community. Aber
so jetzt machen wir Wetten, neuerdings machen wir Wetten jetzt hier, Leute, Twitch-Live-Wetten.
Nur Wetten annehmen, wir die dreistellig mindestens sind und dann Selçuk und ich gehen in so ein Fightcamp hier und dann machen wir mal wirklich über 3 Runden a 90 Sekunden, machen wir mal wirklich richtig mit so Handschuhen einen kleinen MMA-Fight.
Boah,
lass mich's bringen. Ich würde den Bruder in Runde 1 würde ich den Bruder zum Abklatschen bringen. Aber der wird so schnell klatschen, dass wir, Bruder, glaub mir, du würdest den weinen.
Okay, das ist auch Fisch. Also Selçuk, du würdest auch den wegboxen, so? Also wenn er dich jetzt so herausfordert, so, wenn ich das jetzt organisieren würde, so, würdest du dann im Oktober, wir gehen da hin, nur wir drei, ich halte die Kamera drauf, du haust ihm einfach aufs Maul, geht das klar?
Stefan, guck mal.
Geht das eventuell klar, dass ihr euch aufs Maul haut und ich kann das filmen?
Guck mal, ich kann.
Das könnte unser Durchbruch werden, Leute.
Ich kann diesem Jungen gar nicht wehtun, okay? Er hat mich einmal.
Du hast ja dicke Handschuhe an.
Er hat mich einmal provoziert in einem vietnamesischen Restaurant. Und hat sich 2-3 gefangen und hat direkt gedacht, dass ihn ein Bulldozer überfährt, obwohl ich 2-3 Mal zugeschlagen habe.
Die vietnamesische Besitzerin von dem Laden, die hat gedacht, der Laden wird überfallen. Du weißt, dass
es vor meiner Boss-Transformation war, Selçuk.
Jetzt hat er seine Boss-Transformation. Er hat auf jeden Fall das Testosteron geladen, hat er jetzt gerade wieder Sprüche rausgehauen. Ich verzeihe dir, Chris.
Selçuk, ich will nicht, dass du mir verzeihst. Ich will, dass du mit mir in den Ring kommst.
Okay, alles klar. Ich bin jederzeit dabei, Chris.
Okay, geil. Ich werde mich mal informieren, so, ob es so bei Handschuhen so verschiedene Größen gibt und was ihr da quasi so braucht. Dann findet sich da bestimmt irgendwie irgendwas.
Alter, ich schwör's dir, Selçuk, danach hast du geglaubt, wenn ich mit dir fertig bin, dann trägst du 2 Schuhgrößen kleiner, Alter.
Boah, okay, das wird ein Highlight. Ich mach direkt so wie Stefan Raab, Regina Halmich. Ich sehe die Leute schon Memes basteln, Alter. Das ist eine große Ankündigungsvideo, so. Wisst ihr, was ich meine?
Real Talk, pass auf, wir haben schon lange keine Abstimmung mehr gemacht, Leute. Falls ihr diese Folge gerade über Spotify hört oder wo auch immer, geht mal runter in die Folge und dann schaut mal, da wird es eine Abstimmung geben und da wird es quasi die Frage geben, wer in einem Kampf 1-1 gewinnen würde.
Die Abstimmung gab es schon mal.
Nee, gab's nicht.
Das war die war bevor deiner Boss-Transformation, deswegen ist sie jetzt nicht mehr aktuell.
Ja, stimmt.
Wir können ja auch vorher noch ein paar Bizeps-Bilder über Instagram posten von uns und damit Leute, oder generell mal ein paar oben ohne Bilder mit zensierten Nippeln, damit Leute mal sehen, so wer einen heftigen Body gerade hat, Alter. Okay, weiter geht's, Leute. Folge 252, Ernsthaftigkeitsmodus angefragt, hat Michael geschrieben. Danke für die Entschuldigung, Selçuk. Glaubt ihr ernsthaft, dass hier noch AfD-Kack-Nazi an Bord ist? Und würdet ihr wirklich Geld von denen nehmen? Beides vermutlich nicht. Auch wenn euch Kohle lieber gewesen wäre. Danke für euren Content.
Ihr wisst, auf was das gerade zurückzuführen war.
Nee, oder? Eigentlich nicht.
Selçuk,
das war der Kommentar, als der Dude hier seine Meinung gesagt hat, aber ich weiß nicht, es waren auf jeden Fall auch Props dabei, es waren sehr viele Props dabei und ihr dann angefangen habt zu sagen, er ist ein Heuchler, er ist ein was weiß ich was.
Und ich dann gedacht, also, zu überdramatisieren.
Ich bin im falschen Film und deswegen habe ich mich auch entschuldigt. In eurem Namen habe ich mich entschuldigt.
Bester Mann. Wie war er, Matthias, bester Mann? Hieß er Matthias? Chris?
Weiter geht's. Ja, Matthias.
Okay. Matthias, Kuss aufs Auge.
So, der nächste Kommentar war von, fangen wir oben an. Thomas Baumann hat geschrieben. Frage. Oh. Nehmen wir mal an, ihr würdet, pass auf, wir machen das als letztes, weil dann, ich glaube, da können wir diskutieren drüber. Die restlichen Kommentare sind nur vorlesen. Pedde hat geschrieben. Sri Lanka, bester Solo-Urlaub aller Zeiten für mich. Gute Entscheidung, Chris. Adams Peak, definitiv ein Abstecher wert, aber stell dich auf eine schlaflose Nacht im schimmligen Hostel und den Muskelkater des Todes ein. Bruder, darauf habe ich Bock. Dafür mache ich das. Marella hat geschrieben, danke, dass ihr meine Kommentare vorlest. Müsst ihr aber nicht. Diese Folge hat mir gut gefallen. Selçuk hat schon mal was vorbereitet, das bei den anderen beiden für Aufregung sorgte. Ja, Marell. Das stimmt.
Ah, das hat Spaß gemacht, Digga. Das hat richtig Spaß gemacht, dass du das vorbereitet hast.
Gucken, ob ihr heute auch was vorbereitet, dieser Ehrenlose. Okay.
Der Ehrenlose, der letzte Folge was vorbereitet hat.
Wir können den Fight gar nicht machen, Bruder, weil Selçuk nach dem Fight sonst 3-4 Wochen ausfällt, Bruder. Ich kann den nicht einfach, ich kann den nicht in den Podcast oder
prügeln. Chris, mach einfach weiter jetzt, Chris, ich kann dich nicht mehr hören.
Yeah! Okay. Eins Evil Panda hat geschrieben: Lieber Chris, lass dir deine Offenheit und Spontanität hinsichtlich deines Reiseziels und Begleitung nicht madig reden. Ich werde mich hinsichtlich einer weiteren Reise melden, nachdem du wohlbehalten aus Sri Lanka zurück bist. Ich werde mich in Sachen Planung um alles kümmern. Ich dachte an ein ruhiges, abgelegenes Strandhaus in einem Land mit solider Korruption und ohne Auslieferungsabkommen. Ich freue mich auf einen fesselnden Urlaub. Dein Horst Ahmed Ling, PS, ohne One-Way-Ticket reicht.
Das stimmt, der Horst Ahmed Ling war noch dabei.
Oh wei, okay. So, und letzter war Kommentar. Thomas.Baumann 1983 hat geschrieben: Frage, Doppelpunkt. Nehmen wir mal an, ihr würdet noch regelmäßig Brettspiele spielen und ihr wärt noch Feuer und Flamme für das Hobby. Nehmen wir an, es wäre der 9. November 2019 und auf einen Schlag verschwinden alle Brett-, Karten- und Würfelspiele von der Erde. Wenn ihr euch dann noch für ein neues Hobby entscheiden müsstet und es stünden genau 2 zur Auswahl, reine Tabletop-Spiele, zum Beispiel Warhammer, Star Wars Legion oder Rollenspiele D&D, DSA, welches Hobby würdet ihr wählen? Ich fange einfach mal an und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt durch irgendeinen Hausbrand oder so zum Beispiel alles verlieren würde, was ich hier hätte, an Brettspielen und irgendwie aber nochmal irgendwie, ich würde von der Versicherung Kohle bekommen und würde dann irgendwie nochmal irgendwo mit einsteigen wollen. Ich glaube, ich würde all in gehen, Warhammer 40k. Ich glaube, ich würde mir dicke Warhammer 40k-Armeen bauen und würde dann quasi regelmäßig einfach zum Drunken Dwarfs in Duisburg gehen und würde da Warhammer 40k zocken. Ich hab Bock, Warhammer ist ein geiles Universum, die Miniaturen sehen geisteskrank aus, ich hab Bock, ein paar Space Marines anzumalen, ich hab irgendwie Bock, einfach 2 Fäuste voller Würfel über den Tisch zu schmeißen, ein bisschen Zentimetermaßstab rauszuholen und so. Ich glaube, ich hätte schon ordentlich Bock auf Warhammer.
Stefan?
Das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, so eine übelst geile, fett bemalte Armee zu haben und damit irgendwo einzutauchen und alles drum und dran, so auf Claymore-Sorgard-mäßig emotional nostalgisch angelehnt. Allerdings bin ich ja auch, keine Ahnung, ich mag halt eben lesen und so. Und was mich zum Beispiel an den Pen-Paper-Sachen immer so fasziniert hat, die ganzen Quellenbücher dazu. Und das hat einfach mal Bock gemacht, irgendwie das zu lesen. Ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich eher ins Pen-Paper einsteigen nochmal, weil ich keinen Bock hätte, glaube ich, nochmal Armeen quasi so bezeichnen. Ich glaube, es ist günstiger, glaube ich, wäre es auch ein Hobby, wenn ich Pen Paper machen würde.
Aber ich glaube, weißt du, was das so geil an Warhammer ist? Dass du dich da, glaube ich, halt einfach, also, oder generell an so Tabletop, dass du dich da halt auch einfach mit einem einzigen Freund genügend, also dass du kannst halt zu zweit einfach aufzocken. Und ich glaube, beim Pen and Paper brauchst du halt eigentlich immer mehrere Leute, oder?
Ja,
also so, oder eine Zweierrunde Pen and Paper schockt das? Geht das überhaupt?
Ja, geht schon, aber es ist auch total wack.
Ja. Also ich habe auch einen Zwiespalt jetzt gerade, weil ich mir denke, dieses ganze Warhammer und Tabletop-Ding ist halt eher für 2 Personen. Das heißt, es scheidet bei mir schon so aus. Man kann es bestimmt auch zu 4 zocken, gibt es bestimmt auch Regelwerke dazu, aber rein von dem Ding her interessiert es mich überhaupt nicht. Ich würde wahrscheinlich auch Pen and Paper wählen. Ich müsste wahrscheinlich dann aber auch mastern. Das bedeutet für mich, es wäre sehr, sehr viel Vorbereitung, sehr, sehr viel Lesen, wie es der Stefan gerade schon gesagt
hat. Du wolltest dich gar nicht vorbereiten. Deine Jungs machen eh alles, was sie wollen. Sie machen alles kaputt.
Ja,
sie spielen es nicht mit der Ernsthaftigkeit. Es wird jeder wird ausgenommen, also, auseinandergeschlitzt.
Ja, pass auf. Es würde auf jeden Fall, also wenn es um Rollenspiele geht, bei uns am Tisch wird auf jeden Fall geroleplayed, wenn es alleine schon mit Mafia-Spielen zugange geht. Aber ja, ich würde wahrscheinlich auch Pen and Paper nehmen, einfach nur, weil es diese Trash-Talk-Interaktion trotzdem noch gibt. Und man sich halt streiten kann, auch wenn es kooperativ wahrscheinlich immer ist. Man kann sich am Tisch irgendwie, man kann dieses Streitgelaber hören, wenn es dann heißt, ja, wir gehen da rein. Und dann sagt der andere, bist du bescheuert oder was? Ich habe nur noch ein Leben oder was auch immer. So dieses Talking am Tisch, glaube ich, wird mir mehr Spaß machen, als jetzt irgendein Lineal zu nehmen und zu sagen, meine Reichweite ist 17.
Naja, verstehe. Das eine ist für den Mathematiker und das andere ist für den
Talker.
Anders gebildeten.
Für den Talker.
Ja, aber ey, wie gesagt, so, ich kenne ein paar Leute um mich herum, die halt eingestiegen sind, so, ne? Aber ja, schade, dass nicht, also ja, am Ende des Tages, schade, dass er kein Trading Card Game open gelassen hat, sonst wäre es wahrscheinlich wieder wie immer Magic gewesen, aber
so.
Ja. Egal,
ich denke, das waren mit
allen Kommentaren durch,
alle Kommentare. Ich muss mich erstmal nochmal entschuldigen bei allen Leuten, die seit dem letzten Mal bei Steady Burns eingestiegen sind. Und ich habe letztes Mal vor lauter Vorbereitung vergessen, diese Leute nochmal kurz zu erwähnen. Ich möchte mich, oder beziehungsweise wir möchten uns auf jeden Fall bei Maximilian, Thomas, Cara, Peter und Alexander bedanken, die jetzt auch neu mit dabei sind. Und vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei Steady, Leute.
Ey, wirklich 10.000 Mal danke, Leute, weil, ja, da haben wir, glaube ich, schon oft genug gesagt.
Küssen eure Nippel.
Wie viel uns das bedeutet.
Ich würde sagen, du könntest theoretisch den Boardgame-Jingle abspielen, weil jetzt können wir eigentlich ein bisschen Boardgame-Content machen.
Voila? Sag voila.
Voila. Talking about board games you can't believe. It's real board game
content and a bit and Digga, ich liebe einfach diesen scheiß Beitrag, diese Insta-Reel, wo Trimax mit irgendeinem 12-jährigen Fortnite spielt und dann meint, das ist ein Gegner. Und dann, wo Trimax sagt, das ist ein Gegner, und dann sagt der Kleine so, sag Walla? Sagt Trimax, bin ja, Walla. Die ganze Zeit, wenn er mit irgendwelchen Kindern spielt, das ist so geil, Alter.
Ich glaube, wir können direkt einsteigen in das heiße Thema, was gerade in der.
Ja, warte, ich hole mir eine Kanne Bier, red mal kurz vorher mit einem heißen Brei.
Ich mach, ja. Wie, hört er uns jetzt nicht mehr? Hört uns jetzt nicht mehr?
Hat er jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, er ist einfach weggegangen jetzt. Er ist einfach weggegangen. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Sergio, wir müssen ihn irgendwie loswerden.
Ja, das ist der Standardsatz, den Stefan immer bringt. Wenn Chris den Platz verlässt, heißt es immer, oh, Alter, irgendwie müssen wir den loswerden.
Wir müssen ihn loswerden. Sergio, wir haben jetzt nicht die Chance. Er hat das Ding gerade nicht auf. Wir können uns jetzt irgendwas überlegen, dass wir in der nächsten Minute irgendwas können wir legen, um ihn zu canceln und dann war es das.
Und dann war es das, ja, genau. So, aber jetzt ist er wieder da. Da
habe ich das dicke Ding noch quasi gezockt. Es war ein Riesenspaß. Meine Güte, Selchuk, das wäre für dich und deine Jungs quasi gewesen. Da hat mir das war an, Stefan. Mörderisches Game gewesen. Ja. Richtig gut, richtig gut.
Gerade vor ein paar Tagen ist die Blood Rage Valhalla Game von Kampagne losgegangen.
Sag Walla.
Und, und die Leute waren wahrscheinlich enttäuscht, auch wenn das Ding jetzt schon die 700.000er Marke
ankommt. Erst? Ja. Noch keine Mille an Tag 1?
Noch keine Mille.
Die Leute sind satt, Bruder.
Ist ja auch von einem anderen Studio. Das Studio, warte mal kurz, ich muss mal gucken, wie heißen sie? Die heißen Tycoon Games. Die sind scheinbar auch relativ gut dabei, haben auch schon einige Kickstarter-Kampagnen gemacht.
Nicht von nicht. Simon?
Nee, Simon ist ja scheinbar irgendwie
Simon? Down.
Samen.
Come on, oder.
Ich hätte ihn nur, ich habe nur Semen verstanden.
Sven Semen.
Ach so. Cream genau. Pie.
Die werben auch damit, ich sehe es ja auch gerade auf der Gamefront-Seite. All of Tycoon Games Sales Benefit Toys for Tots. To date, we have raised enough as a company to donate over 450.000 Games to Kids. Also tun sie wahrscheinlich auch Kids unterstützen, irgendwelche.
Ey, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich hasse meinen ADS. Okay. Erzähl weiter.
So, alles klar. So, um was geht es bei Blood Rage Valhalla?
Okay, muss ich auch unterbrechen.
Kurz und knapp.
Ey, es sieht 1:1 aus wie das scheiß normale Blood Rage. Ja, 1:1.
Kann ich ganz kurz reden, danach kannst du deinen.
Ja, mach weiter, sorry.
Okay. Blood Rage Valhalla spielt nach Blood Rage. Wir wissen ja alle, jeder, der Blood Rage gespielt hat, man ist als Wikinger-Clans unterwegs und streitet sich um die Plünderung von Dörfern und währenddessen aber bricht Ragnarök aus. Das heißt, manche unserer Soldaten, unserer Clanmitglieder landet auch im Valhalla, kommt dann aber wieder zurück und so weiter und so fort. Man bekriegt sich, aber irgendwie brennt halt alles ab. Und Blood Rage Valhalla knüpft an der Stelle an. Es ist alles abgebrannt. Ragnarök ist passiert, die Welt ist untergegangen und jetzt treffen sich diese ganzen glorreichen Krieger in Valhalla, in den Hallen von Valhalla bei den Göttern und fangen da jetzt an, den Göttern zu imponieren. Und die kämpfen einfach gegeneinander, weil die Götter sagen, kämpft. Und die sagen, geil, wir kämpfen, damit wir uns hier Bonuspunkte holen können bei denen. Und so ist es in dem Spiel. der Plan, der sieht ein bisschen aus. Ich fand den Vergleich am geilsten irgendwie. Am Anfang habe ich irgendwie ein bisschen an Dungeon Crawler gedacht, aber der beste Vergleich war eigentlich, es sieht aus wie ein Cluedo-Plan.
Nee, das sieht aus wie Mad King, wie das Castle of Mad King Ludwig.
Nee. Cluedo trifft es, finde ich, sehr, sehr gut. Also es ist auf jeden Fall ein Plan, wo sich Räume befinden und diese Räume.
Cluedo-Plan ist total liebevoll gestaltet, glaube ich. Da kann ich mich erinnern, da sind so Kleinigkeiten, Möbel und so. Das sieht einfach scheiße aus.
Real Talk, der Plan sieht scheiße aus, die Miniaturen sehen aus wie Arsch, Alter. Also ich habe null Bock, das Ding jetzt irgendwie zu drehen.
Die haben aber den Plan auch schon auf dem Gameboard-Ding geblurrt und schreiben auch hin, revised art to be announced. Also irgendwie, glaube ich, arbeiten die jetzt doch nochmal dran, weil es da relativ viel Kritik gab.
Ja, normal.
Ich glaube, in der Kampagne wird sich noch einiges hin und her drehen, weil ich glaube, die sind nicht so zufrieden mit dem Outcome. Genau. Der Plan ist ein bisschen, ist um einiges anders als der Plan von Blood Rage. Es ist halt so in Kammern verteilt und die Kammern sind verschieden miteinander verbunden und man kann sich da halt durch diese Kammern bewegen. Die komplette Mechanik, alle Regeln, ich habe mir sogar das Regelbuch angeschaut und zu 80% durchgelesen. Es ist wirklich 1:1 Blood Rage mit ein paar Bonusplättchen in Form von Göttern, die da ausgelegt werden und jede Runde dann halt auch verschiedene Boni geben. Ey. Und ansonsten wird da ganz normal gedraftet. Das Drafting läuft aber nicht mehr so ab wie bei Blood Rage in der ersten Version. Das heißt, man ist nicht mehr in drei Zeitaltern unterwegs und hat drei verschiedene Decks, sondern es ist ein großer Deckstapel und dieser wird dann halt irgendwie gedraftet. Und darunter befinden sich genauso wie bei Blood Rage auch die Quests. Es befinden sich Monster da drin, es befinden sich Stärkekarten drin und die besagten Götterkarten halt wie die Loki-Karten und wie man sie halt alle kennt. Und man marschiert durch die Gegend, man spawnt seine Krieger und man bekriegt sich. Die Schlachten laufen genauso ab wie in Blood Rage. Und am Ende jeder Runde gibt es dann halt Siegpunkte und dann geht es halt drei Runden lang so weiter, bis das Spiel halt endet. Ja, so viel dazu. Es wird wahrscheinlich auch ein Crossover geben. Heißt, sie arbeiten, glaube ich, sogar jetzt oder ist wahrscheinlich eigentlich fertig von den Regeln. Ich glaube aber, die Artworks sind noch nicht revealed. An einem Rainbow-Plan. Das ist dann wie so eine Regenbogenbrücke, die halt von Blood Rage nach Valhalla führt. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwie ein Crossover, dass man dann halt beide Spiele irgendwie verknüpft spielen kann. Ich weiß nicht, wie das dann genau ablaufen wird. Wird sich zeigen, was sie dann alles erzählen werden.
Also, grundsätzlich, ich habe mal ein bisschen so durch die Kommentare geguckt. Grundsätzlich, Leute sagen einfach, ey, Leute, gebt uns einfach ein verficktes Upgrade-Deck, einfach ein Kartendeck, neue Karten einfach. Statt die neue Plastik, nehmen wir die alten Miniaturen referenz, gibt den neue Effekte, weißt du, was weiß ich, dann hat der Feuerriese eine neue Karte, der was anderes machen kann. Warum soll ich jetzt hier nochmal den Clan, also dass die Clans alle doppelt und dreifach rumliegen haben, wenn ich eh schon was quasi angemalt habe? Also da fucken sie sich ab, Digga. Und hier ist schon beste Dingens halt eben, hat ja einer Thread aufgemacht, halt eben, hi, how to refund my $1.
Ja, dazu komme ich gleich. Ich muss leider noch ein bisschen monologisieren, damit ich da jetzt alle Infos mit reinpacken kann. Die Kampagne ist so aufgebaut, dass ihr Blood Rage Valhalla haben könnt. Ihr könnt aber auch, das wurde ganz groß announced, Leute, jeder, der Blood Rage schon besitzt und die ganzen Kickstarter Exclusives nicht hat, der kann jetzt alle seine Blood Rage Sachen vervollständigen. Also die Leute, die Komplettisten sind, die ihre Sachen alle zusammen haben wollen mit allen Promos, was es da alles gab, die können jetzt voll komplettieren. Aber wie haben sie es gemacht? Die haben jede einzelne, sie haben Ankh, Rising Sun, Blood Rage und auch Blood Rage Valhalla in jeweils drei Boxen aufgeteilt. Und ich gehe jetzt nur auf Blood Rage ein, weil ich glaube, das interessiert die meisten Leute, Rising Sun und Ankh. Das sind alle drei alten Spiele, wurden revised, wurden neu aufgelegt, sind aber identisch. Nur jetzt kommt's. Die haben die Boxenaufteilung so gemacht, dass du am Ende des Tages nicht einfach nur die Upgrades kaufen kannst, um alles zu haben. Du musst theoretisch alle Boxen neu kaufen, damit du wirklich alles hast. Ich könnte euch nur daran erinnern, dass in Blood Rage, es war ein Vier-Spieler-Spiel, abgekartet, kastriert, eine Fünf-Spieler-Box gab. Welcher Clan war in der Fünf-Spieler-Box? Der Ram-Clan, glaube ich, das war dieser grüne Clan. den hattest du in der Fünf-Spieler-Box, den konntest du dann einfach mit in Blood Rage reinnehmen und dann hattest du dein Fünf-Spieler-Spiel. Sie haben jetzt aus dem Blood Rage Revised Edition, also in der Second Edition, die sie jetzt gemacht haben, haben sie jetzt einfach einen fünften Clan mit reingemacht. Jetzt denkst du dir, ganz logisch, das ist der Ram-Clan. Das ist der Clan, der da in der Fünf-Spieler-Erweiterung drin ist. Den habe ich jetzt da drin. Also das heißt, die komplette Grundbox und den Ram-Clan, den habe ich ja schon, den brauche ich nicht. Jetzt kann ich mir die anderen zwei Boxen holen. Die wollen aber Geld verdienen, Bruder. Was haben sie gemacht? Die haben sich diese Scheiß-Clan von dieser Exclusive-Clan von dieser Blood Rage Digital-Version. Wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, es gab eine Kickstarter-Kampagne, wo es eine Digital-Version von Blood Rage gab. Okay. Und da wurde dann noch ein Clan eingeführt. Ja. Und ihr wisst ja,
der war Blood aber nur Rage, so ist, kosmetisch quasi. Ne,
ist es gewesen, ist, ne? Alle Clans sind nur kosmetisch, ja, weil jeder Clan ist gleich, nur optisch anders. Und die haben jetzt diesen Exclusive-Clan in die Grundbox reingeholt. Somit, wenn du den haben willst, musst du dir die Grundbox neu kaufen. Und den Ram-Clan haben sie dann in Kombination mit den Mystikern und mit den Göttern und mit den ein paar Upgrades haben sie dann halt in die eine Box reingetan, mit den verschiedenen Monstern noch. Und in die andere Box haben sie dann die Plastikteilchen, die Deluxe-Upgrades noch mit reingetan. Alles in allem, wenn du komplettieren möchtest, musst du dir theoretisch alles kaufen. Wenn Leute sagen, mich interessieren die ganzen anderen Clans nicht, ich brauche eigentlich nur ein paar Plastikteilchen, die werden bestimmt irgendwas finden, wo sie zufrieden sein können. Aber ich glaube, die Leute sind richtig abgefuckt. Dann haben sie gesagt, followt doch in die Kampagne. Weil, wie es bei jeder Kampagne so ist, ihr bekommt irgendwas von uns. Ein Rabatt, in diesem Fall war es eine exklusive Miniatur. Und die Leute haben gesagt, okay, ich follow rein. Alle haben reingefollowt, alle wussten, sie kriegen auch noch ihre Blood Rage-Dinger komplett und followen rein und kriegen dann eine Miniatur zumindest geschenkt. Aber was passiert? Diese Miniatur wird in deinen Bestellprozess mit reingetan, in deinen Warenkorb und kostet dich $1. Ist ja okay, $1, come on. Also, kann man geben.
Aber du hast ja schon $1 bezahlt.
Aber dieser eine Dollar wird scheinbar, weil ich bin ja nicht reingegangen, wird scheinbar vorab abgerechnet. Das heißt, wenn du einen Pledge platzierst, wo du zum Beispiel einen All-In drin hättest und du sagst, ey, weißt du was, scheiß drauf, ich will doch wieder raus, stornierst du diesen Pledge, aber diesen $1, den haben sie dir schon abgerechnet, weil dieser $1, den nehmen sie sich als Reservierung für diese Miniatur. Und jetzt fangen die Leute an rumzukotzen, weil sie sagen, ihr habt uns regelrecht verarscht mit euren Announcements und jetzt behaltet ihr noch von jedem Einzelnen $1 ein, ich will meinen Refund haben. Also jetzt geht es nur noch ums Prinzip, jetzt will ich meinen Dollar wieder haben, weil den habt ihr schon abgerechnet. Und das ist jetzt gerade der nächste Skandal oder der nächste Ding. Das Ding wird auch schon mit Einzelnen auf BGG vollgeknallt. Die Kampagne ist ein Cash-Grab leider und man merkt, dass der Verlag auf jeden Fall Kohle scheffen will, aber da ist keine Community Arbeit mit drin. Das heißt, Neueinsteiger werden hier mit vollen Dingern belohnt. Wenn du jetzt voll neu einsteigst, kannst du da richtig schön alles komplett haben. Aber Leute, die das schon besitzen von Siemen, die werden dann halt eben gucken müssen, wie sie halt ihre Sammlung halt komplettieren. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Und vor allem ist es halt nur auf Englisch für die Leute, die halt die deutsche Version haben von Blood Rage und da jetzt nicht irgendwie Mix haben möchten. Die müssen jetzt warten auf die Retail-Version von Blood Rage Valhalla. Aber ich habe keine Ahnung, ob das Spiel wirklich so spielenswert ist, dass man
es auch noch braucht. Es sieht super unattraktiv aus, wirklich. Also Real Talk.
Es ist halt genau das Gleiche wieder. Nur mit
einem anderen Plan. Und das ist irgendwie, und man sieht es ja zum Beispiel auch an Spielen wie, ich weiß, anderer Verlag und so, aber wie hieß es mal, Stefan, Lords of Hellas oder so? Mhm. Ja, was ja auch irgendwie...
Lords of Hellas und Lords of
Ragnarok. Ja, genau, es war ja irgendwie okay, hat irgendwie nicht ganz so geknallt, aber hat man ja auch gesehen, dass der Teil danach übelst Müll war. Und auch solche Sachen wie jetzt mit das Black Rose Wars und der Nachfolger und dann das Rip-Off mit dem The Breach und so. Und
ich Mythic Battles Gefühl, Pantheon und Mythic Battles Ragnarök.
Hieß Ragnarök? Ich glaube, es ist wie mit so Filmen und Fortsetzungen. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit eher immer höher ist, dass Fortsetzungen more garbage sind als das Original. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Spielen und bei Filmen gleich ist. Klar, manchmal hat man auch Glück, dass man sagt zum Beispiel, zum Beispiel jetzt hier mit Dune Imperium und dem neuen Dune Imperium ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, wie es hieß, wo dann wirklich Leute sagen, ja, das Neue ist wirklich besser, das ist nochmal gestreamliner, nochmal irgendwie geiler, aber es sind dann eher so die Ausnahmen. Es ist ja wirklich am Ende meistens dann wirklich nur die Cash-Cow melken, ein anderes Thema drauf, ein paar Sachen verändern, aber irgendwie geht dann, also das ist dann halt nicht mehr genauso geil
wie vorher. Und gerade in Deutschland, wo Ankh zum Beispiel halt auch komplett nochmal rausgeschreddert wurde für einen Apfel und ein Ei, ich glaube für 25 Euro oder 30 Euro oder sowas, ist es halt krass, wenn du dann in die Kampagne reinschaust und ein Ankh-Bundle kostet dich dann $299 plus Versand, ist halt ja, alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber
ich finde auch ein bisschen krass, diese Auflistung von denen, was der All-In kostet, also wenn du alle Spiele haben willst, diese Complete Pantheon Collection kostet $899, aber wenn du es im Retail kaufen würdest, würde sie $1,470 kosten.
Ja, ja. Also, es gibt aber auch, ich würde jetzt einfach noch auf eine andere Kampagne rüberspringen und dann sind wir eigentlich, glaube ich, auch Gamepoint-mäßig durch. Es gibt aber auch Kampagnen von deutschen Verlegern oder von deutschen Autoren, die das anders machen und da beschweren sich die Leute auch und ihr könnt mir gleich sagen, ob das berechtigt ist. Und zwar, wir haben das Spiel auch schon alle gespielt, wir sind alle nicht so krass begeistert gewesen, ich am wenigsten, ihr, glaube ich, ging. Archinova. Von Archinova ist ja auch eine Kampagne gerade online. Und
Warte mal, ich will dich gerade nicht unterbrechen, aber ich habe noch mal eine Frage zu der Kampagne, wo wir gerade waren, danach das weitergeht.
Ja, ja, klar.
Wenn ich jetzt mir die Upgrades angucke, die Ankh-Erweiterungen und die Rising Sun-Erweiterungen und so, Bruder, also bin ich gerade komplett dumm oder haben die anderen Namen wie früher?
Die haben die Packages neu gemacht. Nein, die haben die Packages neu gemacht. Die haben das, was sie vorher in kleineren Paketen mit drin hatten, haben sie jetzt einfach in Sammelboxen reingemacht und haben die verteilt. Okay.
Ich habe gerade schon gepanickt, weil ich dachte, fuck, das sind jetzt noch...
Okay, nee, da ist alles drin, was du schon hast.
Auch eine gute Taktik von denen, für Leute, die sich nicht informieren, die Scheiße dann nochmal kaufen.
Korrekt.
Okay, weiter geht's.
Ja, Archinova hat auf jeden Fall eine Kampagne laufen, die schon bei 1,3 Millionen liegt. Das Coole bei der Kampagne ist, das ist das, was man sich wahrscheinlich bei Bloodrage gewünscht hat, für Leute, die Bloodrage schon besitzen. Man braucht sich da kein Spiel zu kaufen, weil ein Spiel gibt es da nicht zu kaufen. Es gibt nur Deluxe-Material zu kaufen. Eine Deluxe-Box, Deluxe...
Moment, was heißt Deluxe-Box? Das sind doch 4 Boxen oder 5 Boxen, ja. Also Karton, also das ist krank. Ne? Ich habe das gerade hier auch eben...
Ja, aber Stefan, aber man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt da das Acryl-Set. Man kann sich das Zeug in Acryl holen. Oder es gibt das Miniaturen-Set. Ich glaube, da haben sie sich inspirieren lassen von den zwei Kampagnen.
Naja, aber es gibt Miniaturen-Box 1, Miniaturen-Box 2, dann gibt es die Acryl-Teil-Set, dann gibt es Acryl-Terrain-Set 1, dann gibt es Acrylic-Terrain-Set 2, dann gibt es noch ein Add-on, dann gibt es 4 Deluxe-Acrylic-Player-Boards, 82 Metal Coins, Double Edge Stitch Playmat, Custom Premium Sleeves und 8 Board Game Arena Maps on 4 Player Boards. Und das alles zusammen für was? Ich habe es gesehen, schlanke 350 mit Versand und
das
so.
Das wäre doppelt gemoppelt. Das würde bedeuten, du würdest dir die Miniaturen kaufen und die Acrylsachen kaufen. Du kannst dich ja entscheiden. Du kannst ja sagen, du willst nur die Miniaturen haben, dann holst du dir das Miniaturen-Set oder du holst dir das Acryl-Set. Das heißt, alles, was Cardboard ist, wird bei dem einen Set Acryl und alles, was Cardboard ist, wird bei dem anderen Set Miniaturen. Also diese Miniaturen sind dann eben in dem Style ähnlich wie bei Puerto Rico oder bei Bogen von Burgund, wo sie dann auch alles, was sie da auf den Plan gelegt haben, halt in Miniaturen hatten. Die Miniaturen sehen auch schön aus, man kann sie auch richtig cool miteinander kombinieren. Das heißt, du hast da, wenn du so ein Gehege hast und so weiter, die passen, das sieht am Ende wirklich aus wie eine coole Landschaft und so weiter. Alles easy. Aber man kriegt da kein Core-Game drin, man kriegt da auch keine Erweiterung drin. Das heißt, also keine Erweiterung meine ich damit, es gab ja das Core-Game und es gab die Untersee-Erweiterung oder Tiefsee-Erweiterung oder sowas, gab es da doch auf der letzten Messe, glaube ich.
Ja,
und
ja.
Die sind da nicht mit inkludiert. Das heißt, du kaufst da nur Promo-Karten, glaube ich, oder ein paar kleine Mini-Erweiterungskarten und reine Upgrade-Sets. Sieht alles super aus, hat wirklich einen sehr, 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 sehr stolzen Preis von ein paar hundert Euros, die man da wirklich investiert, zusätzlich zu seinem Grundspiel und zu seiner Erweiterung,
heißt, ja, wir sind da schon in dem Bereich, wo man...
Wir sind da schon in dem Bereich, wo der Matthias Wigge dann jetzt alleine eventuell schon Millionär wird, nur durch das Terrain-Set von diesem Game. Real Talk, ne?
Also ich feiere das Game halt mega.
Ach, du feierst es mega sogar?
Ich muss aber dazu sagen, dass ich finde, ich bin ja auch jemand, das wisst ihr jetzt auch alle langsam, dass ich bin schon jemand, der Material-Porn mag und dem ja beste Beispiel ist Burgen von Burgund, wo dickes Material dafür auch sorgen kann, dass ich ein Spiel, was ich eigentlich nicht geil fand, irgendwie dann doch geil finde.
Korrekt.
Aber ich muss sagen, ich finde das super, super, super unattraktiv für dieses Spiel, weil A, es ist ultra fiddly, glaube ich, dann es nimmt ultra Platz weg, dieses Ganze zu lagern.
Ja, ich hab ein Zweiergehege gebaut. Chris, kannst du mir aber das Zweiergehege raussuchen? Und Chris, was machst du für Geräusche? Sollst du das Zweiergehege raussuchen? Ja, ich gucke seit 5 Minuten in diese Box rein. Ich sehe dieses Zweiergehege quasi.
Und was ich halt noch schlimmer finde, oder was ich noch dümmer finde, Digga, es wertet das Spiel, finde ich, nicht auf. Ich finde, es macht es noch unübersichtlicher. Also mich reizt das null. Also selbst
auf dem Spielbrett brauchst du ja gar keine Übersicht, ne? Right? Du schließt deine Gehege ab, dann mauerst du die quasi da ein mit den Dingern. Und gut ist, wenn deine Übersicht hast du ja durch die
Aussage mit den Aber Karten, ich habe auch bei Burgen von Burgund habe ich auch schon nicht verstanden, warum Leute dann irgendwie einen Huni dafür bezahlen, ihre fucking dicken, fetten Papp-Tiles auf Acryl abzugraden. Ich meine, so ein paar Sachen verstehe ich. Ich verstehe sowas wie Double-Layered-Boards. Ich verstehe sowas wie Metallmünzen und so. Ich verstehe so ein paar Slightly-Upgrades, so, was weiß ich, in so einem Back-Grabble-Game hier wie, was weiß ich, hier Zeckschulks Kräuterhexending, dass du dann da irgendwie die Teile aus Plastik holst oder so. Aber bei so einem Ding, dann so dickes, fettes 3D-Terrain oder halt, keine Ahnung. Ich weiß,
bei Terraforming Mars habe ich auch noch $150 habe ich gedacht, Alter, ist das so unwahrscheinlich viel Geld für das Kingdom Death Grundspiel damals. $350. Ich war beim ersten Mal nicht drin. Ich denke, alles, und dann war ich dann drin irgendwann doch noch. Das ist so unvorstellbar viel Geld gewesen für ein einziges Spiel. Und der Bro will jetzt die gleiche Kohle, damit du ein anderes Spiel einfach nur mit Plastik aufhübschen kannst, ja, Digga. Das
ist ey, und ich muss sagen, ich finde bei Terraforming Mars war es ein bisschen was anderes, weil bei Terraforming Mars ist es ja trotzdem sehr flach gehalten. Weißt du, das ist ja nicht so richtig modelliert. Ich finde, Terraforming Mars hat es irgendwie aufgewertet. Da baut man auch irgendwie zusammen an so einem Brett rum. Und das Brett ist ja auch irgendwie größer. Und keine Ahnung, bei Terraforming Mars fand ich es wiederum cool. Aber guck mal, was hat damals Terraforming Mars, diese Deluxe, gekostet? 100 Euro? Also ein Drittel davon. Weißt du, was ich meine?
Da haben wir schon gehatet, Digga, Alter. Ohne Scheiß, wo führt das alles noch hin?
Aber chillt mal kurz. Ich habe ja anfangs gesagt, sie haben etwas besser gemacht als die davor. Die davor haben wirklich Cashcrap betrieben. Hier wird dir wirklich alles angeboten und du kannst dir da alles zusammenstellen, wie du es möchtest. Und man muss trotzdem sagen, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel mit den Acrylteils, 85 € zahlt man da für diese Acrylteil-Sets aus 211 Acrylsachen. Und ich glaube, dadurch, dass die ja die gleiche Optik haben wie auch das alte Stuff, ist es halt noch legitim, dass man sagen kann, für so viel Acryl kann man schon mal 85 € zahlen.
Wenn es das Lieblingsspiel ist, ja.
Korrekt, genau. Safe. Trotzdem, ihr seht, wie viel, wie man gewisse Spiele auch, wie man auch mit diesen Spielen Geld verdienen kann, indem man anfängt, ein Spiel erstmal zu releasen in seiner Core-Version und wenn das Spiel, so wie Archinova, so durch die Decke geht, dann fängt man an, zu melken. Also im positiven sowie im negativen Sinne. Also jetzt nicht falsch verstehen. Er melkt, natürlich melkt er, aber die Leute wollen es ja. Die wollen ja gemelkt werden in dem Fall. Die wollen gemolken werden, weil die wollen ihr geiles Game, was sie feiern, wollen sie auftunen und 1,3 Millionen, Bruder, alles richtig gemacht. Ich sag dir ehrlich, alles richtig gemacht. Nur es ist halt erschreckend, wenn du siehst, wie viel Geld das Ding eingespielt hat und du denkst vielleicht im ersten Moment, ja klar, du bekommst das Spiel, du bekommst das. Nee, das Spiel ist gar nicht enthalten. Das Spiel musst du schon besitzen. Alles, was du auf dieser Kampagne siehst, sind nur Upgrades.
Ist crazy.
Das ist crazy, ja. Genau, das waren die zwei Kampagnen und jetzt würde ich mal ganz kurz eine Sache, ich habe da jetzt, ich habe das total aus dem Auge verloren, ich wollte das letztens einmal vorlesen, ist mir jetzt heute wieder eingefallen und ich habe dann geguckt, aber die Kampagne ist schon vorbei. Habt ihr mal was vom Pixpli gehört? Pixpli. Die Leute im Chat können auch gerne eine 1 reinschreiben, wenn sie was von Pixpli gehört haben oder wenn sie vielleicht sogar reingegangen sind.
Nee.
Und zwar ist Pixpli ein, ja, ein Projekt gewesen auf Kickstarter und war ein Gameboard, also ein rollbares Gameboard, also eine Matte, die halt eben elektronisch war. Und du konntest auf dieser Matte, konntest du oder kannst du in Zukunft alles, was an klassischen Brettspielen zu spielen sind, kannst du da halt drauf projizieren. Und dann kannst du da halt dein Mensch ärgere dich nicht oder dein, was weiß ich, Backgammon oder dein Schach oder was auch immer, kannst du da auf dieser Matte spielen. Und ja, ist ein Gadget halt, ne? Und ich habe am 3. Juli, also ein paar Wochen noch vor der Kampagne, habe ich eine E-Mail bekommen. Ich wusste erstmal gar nicht, um was es da geht. Und ich habe eine E-Mail bekommen und da hieß es, hallo, ich bin Gründer von Pixpli, einem in Großbritannien ansässigen Startup. Das erste rollbare digitale Spielbrett entwickelt. Es bringt 5000 Jahre klassischer und geistfördernder Spiele in ein intelligentes, tragbares Format, das man überall mit hinnehmen kann. Wir starten Mitte Juli auf Kickstarter und ich würde mich freuen, dich als Vorgestellten, also wir merken schon, das ist alles übersetzt, ne? Dich als vorgestellten Creator dabei zu haben. Stefan, bist du gerade auf der Seite drauf?
Ja, ja.
Kannst du mal ganz kurz sagen, was da der Core Pledge ist und was, also wie viel da ein Core Pledge kostet?
114 Pfund, also 132 Euro kostet eine Pixmat Standard. Und eine Pixmat Glow and Go kostet 154.
Okay, jetzt ganz kurz, jetzt erzähle ich gleich weiter. So funktioniert es. Also so möchten sie gerne mit mir zusammenarbeiten. Die wollen, dass ich als Creator für die halt Werbung schalte, ne? Mhm. Ja, sie wollen auf jeden Fall, dass ich Werbung für die mache. Sie stellen mir auch alles zur Verfügung. Also alles, was an Stuff gibt, an Bildmaterial, an Videomaterial. Ich brauche es eigentlich nur zu reposten oder halt im Podcast zu erzählen, was ich jetzt gerade ja mache. Aber die Kampagne ist durchgelaufen. Halt, nicht, das heißt nicht, dass ihr jetzt reingehen sollt. Denn, was habe ich davon als Creator? Ich kann zwischen 25 und 40% Verkaufsprovision dafür bekommen.
Deswegen sind die Dinge auch so teuer.
Und ich habe, und ich habe die ganze Zeit, ich habe es noch im Kopf gehabt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin so gespannt, welcher Creator dabei ist. Und ich habe, glaube ich, auf der Seite nur einen einzigen gesehen. Das war, glaube ich, ein asiatisch-amerikanischer Creator. Ich weiß nicht genau, ob er aus Asien kommt oder in Amerika ist. Also auf jeden Fall ist es ein Asiate gewesen. Ich habe einfach nur gewartet. Ich habe einfach nur gedacht, ich hoffe, ich erwische irgendjemanden, der das Ding bewirbt und kann einfach drüber reden. Weil es ist okay, dass sie Verkaufsprovisionen geben. So sollten es theoretisch alle Kickstarter-Projekte machen.
Ja.
Aber das muss dann halt auch irgendwie ein geiles Produkt kommuniziert sein.
Weißt du, was ich meine? Also, es muss kommuniziert sein und es muss auch ein geiles Produkt sein. Also,
es muss auch ein geiles Produkt sein. Man muss halt auch davon richtig überzeugt sein. In dem Fall, ich war natürlich nicht davon überzeugt und ich.
Digga, die haben einfach aus dir einen Thermomix-Verkäufer gemacht.
Alleine schon, dass, als ich das gesehen habe. Seltschuk
veranstaltet Baldildo-Partys mit Spielematten.
Das musst du dir halt einfach geben, wenn du halt, keine Ahnung, ein Creator wärst, der eine 100.000er-Followerschaft hat auf YouTube oder wo auch immer und du würdest diese Zahlen lesen. Alter, wie viel Kohle dahinter stecken würde und wie die durch die Decke gehen könnten, wenn sie ein Produkt hätten, das richtig überzeugt. Also ist einfach nur so ein kleine Story, die ich jetzt vergessen hatte, mal zu erzählen, ist so ein bisschen im Hintergrund gelaufen und was man so alles bekommt als Creator, was für Angebote man bekommen kann. Es geht nicht immer nur darum, dass du ein Spiel geschenkt bekommst, sondern ich glaube, im amerikanischen oder im internationalen Bereich gibt es da auch Verkaufsprovisionen. Also immer gut aufpassen, wenn Creator etwas aggressiv bewerben und etwas zu Tode feiern. Ich will nicht sagen, dass das Produkt scheiße ist. Ich weiß es nicht, ob es scheiße ist. Es kann auch sein, dass es gut ist. Aber ich will einfach nur ein bisschen die Augen öffnen. Also Brettspielen ist halt so. Also Brettspiel-Content ist halt auch irgendwo kommerziell geworden.
Könnt ihr euch, wo wir jetzt gerade dran, wo wir nochmal jetzt schon bei Projekten gewesen, könnt ihr euch noch dran erinnern an den Uni Dice?
Ja. Ja.
Das war der Bildschirmwürfel.
Diese Würfel mit diesen kleinen LEDs, den wir auf der Messe mal gesehen haben, den, wo die auch quasi bei mir gewesen sind. Und
ging Video das Ding überhaupt in Serienproduktion?
Und so weiter und so fort. Ich glaube, Digga, da passiert gar nichts mehr. Ich habe mittlerweile das Video und Disclaimer gemacht, dass die Leute da nicht mehr reinsteigen halt eben. Der letzte Note ist vom 20. Dezember 2024. We need to inform you about an important issue we discovered with our pledge managers. We are made aware that since June the pledge manager has been displaying an incorrect delivery time of 3 days for all orders. Das ist das Letzte, weil irgendwas quasi gewesen ist. Ich hatte dann mal eine Nachricht, eine WhatsApp hingeschrieben, auch die Telefonnummer gibt's auch nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist, Digga, Leute. Also falls ihr im Uni-Dice-Würfel drin gewesen seid, würde mich mal interessieren.
Wurde das Ding nie ausgeliefert?
Nee, also das ist...
Hast du Scam-Werbung gemacht, Stefan? Wie viel Prozent hast du bekommen?
Ich habe keine Prozente quasi dafür bekommen. Aber
Stefan hat, glaube ich, diesen
ganz normalen Kurs
gehabt. Stefan hat sich die Finger schmutzig gemacht.
Stefan hat, glaube ich, irgendwie die 20% angenommen pro Unidice, glaube ich.
Ey, übrigens, Leute, ich hatte E-Mail-Kontakt mit Peterson Games.
Oha, jetzt kommen die ganzen Background-Informationen. Ich hatte Kontakt mit dem, ich habe noch das bekommen.
Und zwar das wird jetzt wirklich ausgeliefert in Amerika aktuell. Zwar erst die Standard Edition und eine der Erweiterungen. Und die arbeiten gerade an einer Lösungsmöglichkeit, wie die auch quasi europäischen Bäcker beliefern können. Vermutlich müssen sie irgendwie Container erstmal hier nach in einem EU-Hub bekommen. Also aktuelles Shipping ist nur für Amerikaner. Aber was ich euch sagen will ist, Digga, wer hätte es geglaubt, fucking Hyperspace wird ausgeliefert. Und ich habe dann gefragt, ja, wie sieht's denn aus mit ihr All-In-Bäcker und so? Und sie meinte, die All-In muss noch manufactured werden. Da steht jetzt natürlich auch in den Sternen, ob das passieren wird. Aber Real Talk, allein, dass es gerade eine Standard-Edition von Hyperspace ausgeliefert wird, ist für mich ein mega gutes Zeichen. Da hätte kaum noch einer dran geglaubt. Ich glaube, die haben sich tatsächlich wirklich gefangen. Und die Wahrscheinlichkeiten, dass ich irgendwann mein All-In hier stehen habe, nach, keine Ahnung, 6 Jahren gefühlt, die ist einfach gegeben.
Und was bei anderen Sandy Peterson Games nicht außer, dass einige Cthulhu-Boss schon hatten und andere es dann 5 Jahre später erst oder so bekommen haben? Oder
ja, waren, aber sie haben es bekommen, Bruder.
Also jetzt ist Peterson ist wieder bei Chris ganz, ganz hoch im Kurs. Der ist wieder
Sandy.
Also ja, Sandy. Bei ihm heißt er nur Sandy.
Ich glaube, ohne Scheiß, ich weiß gerade wirklich nicht mehr. Ne, Hyperspace, warte mal, wann hat nochmal gebacken wurde, Hyperspace, Board
Game. Das ist doch bestimmt auch schon 2 Jahre her oder so. Oder
2019.
2009, also
21.02.2019 lief die Kampagne.
Digga, dem Bastard würde ich nicht einen Cent mehr für irgendein Projekt geben. Also so gute Spiele kann man keine machen, dass ich ihm 6 Jahre einfach mein Geld gebe.
Also ich glaube, ich habe $350
da sind ja der Recht, also wenn du 6 Jahre, wenn du wirklich 6 Jahre für ein Game kalkulierst, dann rechnest du dort, dann kannst du ja schon mit einkalkulieren, dass da einige Leute von tot sind, bevor du das überhaupt auslieferst.
Ey, ich hab $300 war der Grundpledge und ich glaube nur $60 Versand oder irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe auf mal $360 da reingefordert, Alter. Aber krank, ich werde es scheinbar bekommen.
Zumindest haben jetzt schon einige andere Leute, die ihre Standardversion und deine All-in-Deluxe halt eben steht noch in den Sternen, die soll noch manufactured werden. Das heißt, die ist noch nicht mal produziert, aber ich sag mal so, klopf, klopf, klopf aufs Holz, ne, mein Freund. Bruder.
Ey, wenn ich so vor meinem 40. Geburtstag habe, bin ich zufrieden.
Ja. Aber ich find generell, das Thema, was früher schon immer Thema war, ist halt, es wird halt nie enden. Diese verspäteten Lieferungen von den ganzen GameFound und Kickstarter-Kampagnen ist halt wirklich Katastrophe. Ey. Es macht einfach keinen Spaß. Also sie baiten einen immer wieder, die Leute sind irgendwie addicted, die steigen immer wieder neue Kampagnen rein. Aber dann geht immer die gleiche Diskussion von vorne los. Man kotzt sich ab, weil sie sagen, das Ding kommt nächstes Jahr im April Und im September geben sie immer noch Updates, dass sie bald soweit sind. Und das ist halt, ich keine Ahnung, warum das nur im Boardgame-Business, ich weiß nicht, wie das in den anderen Kickstarter-Kampagnen so war, wenn man Elektronik oder irgendwelche Gadgets da hier gebackt hat, ob das genauso war, habe ich leider nie gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Parfüm und das ist pünktlich angekommen. Jeremy. Er hat es da drauf gehabt.
Bester Mann, also der. Also auf zwei Leute kannst du dich verlassen. Auf Jeremy bei seinen Auslieferungen und auf Meeple Porn bei ihren Auslieferungen.
Und die Deutsche Bahn.
Und die Deutsche Bahn.
Genau. Nee, aber ich finde es halt wirklich irgendwie kacke. Also Chris zum Beispiel, Wroth, hast du mal wieder was von Wroth gehört?
Das ist im Retail.
Ist schon im Retail, ist in der englischen Version schon draußen. Wir werden noch weiterhin warten, weil die deutsche Version halt immer noch
Bruder, nicht ist. Kein Problem, ich warte auf alle Games. Vielleicht ist bis dahin meine Motivation zu spielen noch wieder da.
Ist so. Alles positiv sehen.
Das hört sich gerade, ihr seid gerade in so einer Up-Rap-Stimmung, oder habt ihr noch die Woche?
Du bist in einer Up-Rap-Stimmung, du hast gerade auf jeden Fall ein paar Dinger gesagt.
Ich habe auch vor allen Dingen gar nichts gezockt.
Gar nichts, Selçuk, du?
No.
Ich habe Splitscreen gezockt. Ich hatte mir bei Simon Conti ausgeliehen, habe mit Svenja mich hingesetzt und habe in den letzten Wochen Splitscreen zusammen auf der PlayStation 5 gezockt. Das ist ja der Nachfolger von dem It Takes Two.
Du bist so ein Bastard, Junge. Du bist der größte Boomer, das heißt Split Fiction, Junge. Dann sag den Namen wenigstens richtig. Der
Split Fiction halt eben, ja. Ich kann mir das nicht
merken. Ich habe Splitscreen mit Svenja gezockt. Wie so eine Mutter, wenn du gerade irgendwie auf der Switch oder auf der Xbox spielst Scheiße. Und die sagt, spielst du schon wieder an deiner PlayStation? Weil für die jede Konsole gleich ist.
Du dummes Stück Scheiße, Alter. Ah, das habe ich auf jeden Fall gezockt.
Und ist gut?
Sag ich dir nicht, Alter. Verpiss dich, Alter. Wenn du nächstes Mal.
Wenn du so rumboomerst hier, Alter.
Am Dienstag im Stream erzähle ich genau, wie es gewesen ist.
Sei doch nicht so ein Boomer, Stefan.
Wenn du nicht da bist. Hör mal, ich entschuldige mich in aller. Ich kenne Tralalero, Tralala und Bombardino, Assassino. Sorry, ist für mich halt komplettes Neuland gewesen.
Ich rede nicht über Sachen, über die ich gar nichts weiß.
Selçuk, darf ich die Folge Bombardino, Assassino nennen?
Bombardino Assassino. Das wird doch schon wieder zeigen, dass wir selber keine Ahnung davon haben.
Ja, aber er hat es mir so genannt. Er hat doch Bombardino Assassino gesagt.
Nee, können wir nicht machen.
Geht nicht.
Doch, ich nenne die so. Besser als Erklins Brainrot, oder? Lieber Bin Bombardino Assassino.
Eigentlich passt es aber. Erklins Brainrot passt eigentlich, weil Stefan nur Scheiße labert.
Ja, okay, stimmt schon.
Was habe ich in dieser Folge denn überhaupt gelabert? Selçuk hat da nur rummonologisiert.
Alles, was mit Rot zu tun hat, mit Italian Brain Rot, hast du verkackt.
Genau.
Mann, weil ich das nicht kenne. Entschuldige bitte.
Ja,
sorry.
Ja, okay, Stefan, dumm wie ihr. Pass auf, Stefan. Wir machen das so. Ey, pass auf, Selçuk. Du musst das mit mir pushen, Selçuk. Ich habe die geilste Idee. Okay, Selçuk? Ja. Wir machen das so. Nächste Folge, die wir hier aufnehmen, muss Stefan sich die Augen zuhalten, damit er quasi zeigt, dass er nicht faken kann. Und er muss ja uns auswendig 10 Brainwalk-Charaktere nennen.
Das könnte ich nicht mal, Alter.
Ja, aber Digga, das muss er schaffen.
Aber 10
Digga,
ist schon krass.
Sorry.
10? Also ich wollte erst 15 sagen. Er kann sich doch die einfache aussuchen. Ey, Junge. Bombardino, Gassino oder hier, was war es? Ballerina, Cappuccina, Junge.
Ich überleg's mir, wenn diese Woche der Podcast vernünftig online ist, mit vernünftigem Intro, vernünftigem Outro, wenn das alles vernünftig gemacht ist, überlege ich's mir, Digga. Davon mache ich es abhängig. Und dann überlege ich's mir auch nur.
Boah, ich weiß nicht, ich guck mal, vielleicht. Ja,
Was pünktlicher Podcast-Upload? Ne, da muss ich mal gucken, da weiß ich auch nicht, ob ich das hier, da wissen wir noch nicht so
bevor,
genau. Leute.
Bevor noch weiter gedroht wird, würde ich sagen, wir rappen.
Up-Rap, hier. Ich bin Brainrot, Digga.
Ja, Leute, ey, besten Dank für eure Zeit. Vielen Dank für alle Leute, die live dabei gewesen sind. Leute, geht gerne auf www.mplpn.de und geht in unseren Shop und tut euch irgendwie was Geiles und bestellt euch was aus unserem Shop.
Und, Digga, und seid mal Ehrenmänner und Ehrenfrauen und buttert mal geisteskrank in unser Steady rein, Leute. Aber geisteskrank, bitte. Bald ist Weihnachten, habt ihr keine Kohle mehr, also jetzt die Kohle raus.
Das ist ja perfekter Loop, weil dann können wir ja jetzt einfach in die Steady-Werbung übergehen halt eben. Bis dann, Leute.
Perfekt. Tschüss.
Aloha, Leute. Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.